time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und diese Woche schon wieder nicht mit Tim Gieske, der ist nach wie vor krank. Den hat es ein bisschen härter erwischt, aber nächste Woche sollte der wieder für euch hier im Streifendienst sein. Diese Woche müsst ihr nochmal mit mir Vorlieb nehmen, mit Benedikt Hauswirt und leider nicht mit Doan oder Michelle, wobei, was heißt leider? Diese Woche habe ich einen anderen Gast da, beziehungsweise er hat mich zu Gast, Volker Baumann vom MSV-Museum e.V. Schön, dass du da bist.
Hallo Benedikt, danke, dass ich hier sprechen darf.
Ja, er hat mich eingeladen, also zwischen beruflichen Terminen zu sich ins Büro, da sitzen wir jetzt gerade und geben euch jetzt gleich so ein bisschen Infos über das MSV-Museum mit. Gibt's viel drüber zu erzählen, habe ich gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen erfahren. Und gerade werden wieder Kandidaten für die Michael-Beller-Medaille gesucht, die verliehen wird wieder Anfang Mai. Da reden wir auch noch drüber und vorher natürlich noch eine kleine Rekapitulation vom Spiel am Samstag gegen Rödinghausen. Und am Ende lassen wir euch natürlich auch nicht ohne einen Ausblick auf das Spiel am Freitag gegen Bocholt nach Hause gehen. Du hast das Spiel am Samstag nicht gesehen, hast du gesagt, ne?
Nein, konnte ich leider nicht, aber ich habe natürlich aktiv den Ticker verfolgt, sodass ich da auch immer dann auf dem neuesten Stand war.
Was war da dein Eindruck aus dem Spiel? 1-0 gewonnen auswärts gegen Rödinghausen, sind wir ja schon mal froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben.
Das ist schon mal sehr wichtig gewesen, super wichtig, denke ich. Für mich war das jetzt so vom Restprogramm, Rödinghausen und Mönchengladbach 2 sind so für mich die beiden stärksten Gegner und deshalb war das, glaube ich, sicherlich ein Big Point, den wir da gemacht haben. Für mich im Endeffekt auch so, was ich mitbekommen habe, genau das, was ich auch erwartet habe, eine sehr starke Rödinghausener Mannschaft mit viel Kampfkraft, wo wir halt gegenhalten müssen und mussten. Und von daher war es für mich klar, dass es ein knappes Ergebnis wird, aber es war für mich auch klar, dass wir gewinnen.
So, ich habe auch nie dran gezweifelt. Und die erste Torchance im Spiel, die hatten ja auch tatsächlich die Rödinghausener. Und bei uns hat's dann ein bisschen gedauert. Dann waren wir aber gut im Spiel. Wobei Michel Brink, ich weiß nicht, ob der irgendwie in die Mannschaftskasse zahlen musste, der hat sehr, sehr oft den Pfosten getroffen. Ich glaube, 2-3 Mal echt dicke Chancen. Wenn die reingegangen wären, dann wäre das auf jeden Fall ein bisschen schneller entschieden gewesen, das Spiel. Aber die Rödinghausener haben es, hast du ja gerade schon gesagt, uns auch wirklich schwer gemacht. Hat man auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, auf der rechten Seite gesehen. Simalla total beackert. Der konnte gar nicht irgendwie vorne richtig zur Geltung kommen. War aber motiviert, war schnell, hat die ganze Zeit Gas gegeben und wurde dann ja andauernd wirklich auch gefoult. Am Ende dann auch gelb-rot gewesen. Für Rödinghausen hat er dann das wieder ausgeglichen, weil wir hatten vorher auch schon eine gelb-rote bekommen. In der Pressekonferenz nach dem Spiel, beide Trainer natürlich, wie könnten sie auch anders, waren mit den Entscheidungen, hat zumindest nicht ganz einverstanden und meinte, müsste man nochmal drauf gucken. Ich würde sagen, die von Rödinghausen, die war schon relativ eindeutig, dass man da die zweite Gelbe für gibt. Das war schon wirklich ein paar Meter weggeschubst, den Simalla. Bei unserer, da war es in der Wiederholung sehr, sehr schwer zu sehen. Ich glaube, da ist Gökhan dem Gegenspieler wirklich kurz auf den Fuß getreten. Aber dem Ball hinterher, das war auf jeden Fall eine knappere Entscheidung, aber ich würde sagen, geht leider in Ordnung, aber sei es auch drum. Wir haben 1-0 gewonnen, Tor von Töpken, nachdem Michel Brink wieder den Pfosten getroffen hatte, ist der Nachschuss dann reingegangen und wir haben insgesamt dann am Ende uns nicht unterkriegen lassen und bis zum Ende gekämpft, viele Torchancen gehabt, deswegen bin ich ganz zufrieden. Aber man redet ja immer über Torschützen und über diejenigen, die die Vorlagen geben. Was man, finde ich, nicht außer Acht lassen darf bei diesem Spiel, ist, dass Maxi Braune in der 89. nochmal einen wirklich nicht schlechten Schuss gehalten hat auch und damit erst die 3 Punkte dann am Ende über die Zeit gebracht hat. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein dickes Lob an Maxi Braune, der den Kasten hinten wieder sauber gehalten hat. Und sonst war es eine Mannschaft, die sich irgendwie schwer getan hat gegen Rödinghausen, aber kein schlechtes Spiel gemacht hat, weil Rödinghausen das eben ordentlich gemacht hat. Bitter und Symala auf rechts haben mir ganz gut gefallen, gut harmoniert, viel nach vorne gegangen. Und ich fand auch nach der Einwechslung von Meuer, der war auch sehr präsent, hat viele Impulse gehabt, direkt auch den Ball nach vorne gebracht, hat in der 82. auch nochmal im Fallen so einen Ball noch irgendwie vorm ausgerettet und einen guten Pass nach vorne gespielt. Der hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt aber auf jeden Fall ist mir keiner negativ aufgefallen von unserer Mannschaft. Und das ist doch erstmal ein gutes Zeichen. Also Haken dran, gegen Rödinghausen 1-0 gewonnen. 7 Punkte haben wir jetzt auf den zweiten Platz nach wie vor auf Gladbach 2. Die haben leider gewonnen, 1-0 gegen Düren. Und sonst sieht es oben aber gut aus. Also Fortuna Düsseldorf 2 hat gegen Rot-Weiß Oberhausen ein Unentschieden nur gespielt. Das heißt, Oberhausen oben auch wieder ein bisschen sich fallen lassen. Das Spiel von Fortuna Köln, die für uns ja auch noch wichtig sind, wurde annulliert. Das war eben dieses Spiel gegen Türkspor Dortmund, das ja jetzt nicht mehr stattfindet, wo ja jetzt alle Spieltage für den Rest der Saison immer dieses jeweilige Spiel dann gestrichen wird. Wir haben das Glück, dass wir schon gegen Türkspor gespielt haben und keine Spielpause bekommen haben. Sonst hat Lotte oben noch gegen Schalke 2 gewonnen, wobei Lotte mittlerweile auch, also die alle drei hinter uns außer Gladbach 2, haben jetzt 12 Punkte Abstand. Deswegen sind wir vorne doch ganz zufrieden, auch wenn Lotte gewonnen hat. Schade natürlich gegen Schalke 2, hätten auch nochmal Punkte verlieren können. Aber wir stehen gut da. Und damit jetzt auch genug vom Spiel am Samstag. Und wir können trotzdem nach hinten blicken mit dem MSV-Museum, weil ihr ja doch quasi schon so eine Art Archiv seid. Ne? Erzähl mir doch mal, MSV-Museum, es gibt ja jetzt keine richtige Adresse, wo ich das MSV-Museum finde. Viel macht ihr digital, aber du hast mir gerade auch erzählt, man kann sich eben auch, wenn man Interesse hat, in eurem Archiv Material angucken, das bis 1902 reicht. Wie sieht eure Arbeit so aus?
Ja, das ist relativ einfach. Klar, wir sind ein kleiner Verein. Der MSV an sich hat im Stadion auch keine Möglichkeiten, uns Räume zur Verfügung zu stellen, um wirklich ein Museum zu machen. Aber als wir 2017 angefangen sind, waren wir auch noch lange nicht so weit, dass wir auch hätten ein Museum ausstatten können. Mittlerweile ist es aber so, dass wir 165 Quadratmeter Archivfläche haben, die wirklich teilweise bis unter die Decke voll ist mit Material über den MSV und über die Historie. Und wir haben natürlich in der Vergangenheit immer wieder Anfragen bekommen, wo ist denn euer Museum, wann hat es denn auf, wann können wir uns das denn angucken? Und daraus resultierend haben wir uns dann überlegt, dass wir den Interessenten, die wirklich in die Vergangenheit mal eintauchen wollen, wir die Möglichkeit geben, sich über unsere E-Mail-Adresse info@msv-museum.de zu melden. Und dann können wir bestimmte Termine mal freigeben, wo wir dann einen Einblick in unser Archiv geben. Weil wir sehen das schon, dass wir da auch eine Pflicht haben, das mal zu zeigen. Weil wir können jetzt nicht über die nächsten Jahre immer wieder sagen, wir haben kein Museum. Das bringt uns dann auch nicht weiter und das verliert dann auch ein bisschen die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Deshalb ist das der Not heraus geboren, dass wir eben halt kein echtes Museum haben, das wir dann halt in unser Archiv geben. Aber das Archiv ist auch ein Museum.
So ja, ist nicht. Kein echtes Museum. Ich wollte schon sagen, man darf das jetzt nicht kleinreden. Das klingt ja schon, als wäre das sehr sehenswert für MSV-Fans. Was für Ausstellungsstücke habt ihr denn da so? Muss ich mir jetzt vorstellen, dass ich da reingehe und dann habe ich da diese alten Lederbälle aus den 50ern, 40ern liegen, habe ich da die alten Spielerwimpel, die die Kapitäne sich überreichen, sind da Zeitungsartikel, was finde ich denn da in dem Archiv?
Ja, von allem etwas. unser allererster Ordner, der fängt 1902 an, also von daher kann man wirklich in die Geschichte der gesamten Spiele, die der MSV oder auch früher eben halt Meidericher SV absolviert hat, kann man dort natürlich nachlesen. Man hat Spielergebnisse, man hat Aufstellungen, man hat Zuschauerzahlen. Und da reden wir ja natürlich mit, ich glaube, weit über 7000 Spiele, die der MSV in seiner Vergangenheit gemacht hat. Und die haben wir halt alle archiviert, zuzüglich natürlich sämtliche Stadionzeitschriften, die es dann gab, Presseberichte. Aber auch das, was du gerade angesprochen hast, findet man natürlich auch bei uns. Alte Bälle, alte Fußballschuhe, Trikots, aber auch viele Sachen, die der Fan in der Nord oder sonst irgendwo mal hatte. Wir haben als einer unserer ersten Geschenke, die wir bekommen haben, war einer der großen Trommeln aus der Fankurve. die uns jemand zur Verfügung gestellt hat. Natürlich sind dort Wimpels
von den ganzen Jungs, die vorne immer genau. in erster Reihe auf dem Zaun stehen, von den von
also
der wirklich auch, aktiven Fanszene.
Genau, auch da und auch eine Kutte von jemandem, der eben halt da in der Nord gestanden hat und die Kutten dann getragen hat. Wie gesagt, also da ist viel, was wir haben. Wir haben dann natürlich auch vom MSV einiges bekommen an Pokalen aus den Jugendbereichen. Wir haben die beiden Wimpel von den A-Jugendmeisterschaften von 72 und 77. Der 78er haben wir leider nicht. Wir haben von der Meisterschaft dritte Liga, als wir aufgestiegen sind, haben wir auch den Wimpel. Also solche Sachen haben wir natürlich auch da. Viele außerordentliche Sachen, die als Fan sich einer mal gebastelt hat, ob es ein Schaukelpferd okay. ist und ja. solche Sachen. Also auch solche Sachen haben wir bei uns. Also wirklich querbeet durch alles, was blau-weiß ist.
Wie kommt das dann? Also wie kommt ihr an die Ausstellungsstücke? Geht ihr proaktiv selber immer wieder auf Fans zu, auf den Verein zu und fragt, ob ihr was habt? Oder bringen die Leute das mittlerweile auch selber zu euch?
Das ist eine erstaunliche Entwicklung, die wir hatten. Natürlich sind wir am Anfang proaktiv auf die Leute zugegangen. Das heißt, wir haben überall kundgetan, wenn einer was wegschmeißen möchte, wir können es für ihn auch wegschmeißen, weil dann wandert es trotzdem bei uns in Archiv. Wir waren auch viel beim MSV und haben nachgefragt. Mittlerweile ist es aber andersrum. Mittlerweile kommen die Leute auf uns zu und sagen, jemand ist gestorben und hat im Keller seine gesamte Sammlung, wollte die nicht haben. Der MSV hat jetzt sein Clubheim neu gemacht. Vorher wurden alle Sachen da rausgeholt. Dann haben sie uns gefragt, könnt ihr euch die abholen? Dann haben wir die ganzen Sachen aus dem alten Clubheim gehabt. Die Geschäftsstelle ist umgebaut worden, dann wurde aufgeräumt und wurde dann gesagt, hier haben wir mal 5 Umzugskartons voll mit Sachen aus der Vergangenheit, könnt ihr euch abholen. Also mittlerweile dreht sich das um, was ja. Für uns eine große Wertschätzung ist, weil daran merken wir, dass wir nicht mehr unbekannt sind, sondern dass wir bekannt sind. Und das machen wir gerne. Also wir räumen einen Söller auf, wir räumen einen Keller auf, das ist überhaupt gar kein Problem.
Um vielleicht auch euch einen kleinen Gefallen zu tun, wenn die Leute, die das hören und sagen, ich habe vielleicht auch noch was. Was sind denn so Sachen, die ihr vielleicht auch nicht gebrauchen könnt?
Wir brauchen alles.
Alles.
Also wir, das habe ich von Anfang an gesagt, wir brauchen alles. Wenn wir etwas vielleicht nicht gebrauchen sollten, dann können wir immer noch überlegen, ob wir es selber wegschmeißen. Das tun wir aber in den seltensten Fällen. Meistens sammeln wir das dann trotzdem, damit wir so Sachen wie auf Familienfesten vom MSV oder anderen Sachen, können wir die dann eben halt zur Verfügung stellen und anderen Sammlern wieder einen Gefallen tun, indem wir das eben halt an die abgeben, tauschen. Auch wenn wir zum Beispiel Sachen haben von anderen Vereinen. Wir haben ein sehr großes Netzwerk in Deutschland, was deutsche Fußballmuseen betrifft. Und wenn wir jetzt, was weiß ich nicht, Spieltagshefte von Freiburg haben und so weiter und wir haben es doppelt oder dreifach, dann sprechen wir die Leute in Freiburg an, wollt ihr das haben oder ob es Dortmund ist oder sonst irgendwas.
Damit alle so ein bisschen was dann von den Fundstücken haben.
Damit nichts verloren geht. Ja.
Ein sehr, sehr schöner Gedanke und Ansatz. Ihr macht das ja alle ehrenamtlich, ne? Habt ihr irgendwie auch Historiker unter euch?
Wir haben auch 2 Historiker. Einer, der lebt in Berlin, hat, glaube ich, jetzt sogar seinen Doktor gemacht. Einer, der ist in Düsseldorf und hat da seinen Master gemacht, sind Historiker, sind bei uns Mitglied im Club und gehen also dann wirklich in die Tiefen hinein, wenn es geht, gerade so die Anfangszeiten, 20er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre, das zu recherchieren, das machen die sehr, sehr gut. Die tauchen dann wirklich ein in die Tiefen der Historie und zaubern da wirklich tolle Berichte.
Hast du mir gerade auch schon vorab gesagt, was ein sehr zeitintensives Thema ist, ist die Digitalisierung. Sehr, sehr viele alte Dokumente, wo an digital noch nicht zu denken war. Und das ist auch so eine Mission, die ihr angeht. Eine sehr, sehr anstrengende und lange dauernde. Wie sieht denn die Digitalisierung bei euch aus?
Also von der Digitalisierung her, wir haben vom Equipment her genug. Also wir haben Laptops, wir haben verschiedenste Scanner, um verschiedene Sachen einscannen zu können. Sei es einen normalen Kopierscanner. Wir haben aber auch Scanner, die komplette Broschüren, A3 große Broschüren eben halt einscannen können. Das ist alles vorhanden. Aber wie du schon sagtest, das ist eine ehrenamtliche Geschichte. Das heißt also, der Faktor Zeit ist eigentlich das Wertvolle, was uns so ein bisschen fehlt. Und da kann ich nur den Zuhörern mitgeben, wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch bei uns. Alles ist da. Wir brauchen halt nur Manpower.
Und um kleine Eindrücke vorab schon zu bekommen, könnt ihr auch mal auf die Facebook-Seite zum Beispiel vom MSV-Museum gehen. Da postet ihr auch wirklich sehr regelmäßig alte Zeitungsberichte. Ihr erinnert daran, wenn altbewährte Spieler Geburtstag haben und zeigt nochmal deren große Erfolge mit dem MSV auf und was die so ausgezeichnet hat in ihrer Zeit bei den Zebras. Und am 16. April, hast du gesagt, da gibt's bald aber auch ohne Vorabanmeldung dann Ausstellung, zeitweise zumindest, ne, in der Kubus Kunsthalle. Was erwartet uns da?
Ja, das ist auch eine Sache, die wir jetzt mit der Kubus Kunsthalle ausgearbeitet haben. Wir haben ja letztes Jahr schon mal so einen kleinen Versuch gemacht mit der Kubus Kunsthalle, was eigentlich auch schon sehr erfolgreich war. Eine kleine Ausstellung, aber haben dieses Jahr jetzt eine eigene. Vom 16. April bis zum 2.6. Und dort wollen wir die Fotografen des MSVs so ein bisschen honorieren. Weil das sind ja die wirklich bei jedem Dreckswetter, bei jeder Temperatur sich da irgendwo in den Rasen schmeißen, um tolle Fotos zu machen und machen ja auch wirklich
super Fotos. Das sind im Stadion Fotos. Die man immer sieht mit den Westen, ne?
Die im Stadion, aber die sind ja nicht nur im Stadion. Die sind bei Trainings, die sind im Trainingslager, die sind bei anderen Veranstaltungen, wenn die Mannschaft auf Autogrammstunde ist. Das ist ja auch eine Mannschaft hinter der Mannschaft, die wirklich sehr akribisch dort arbeitet. Und da haben wir gesagt, wir machen mal eine Ausstellung. Dort haben wir dann drei Fotografen. Das ist der Nico Herberts, der Jakob Kloß und der Volker Nagratius. Da haben wir Bilder von denen von 2007 bis heute. Wir haben also in der Größenordnung 6000 Bilder von denen gehabt und haben die gesichtet. Und am Schluss sind dann ungefähr 700 übrig geblieben.
Wie lange habt ihr gebraucht für die Sichtung?
Ja, wir sind schon mit der Vorbereitung jetzt schon seit November letzten Jahres dran. Und von den 700, die übrig geblieben sind, haben wir 130 ausgedruckt auf Leinwand und die wird dort dann wirklich analog ausgestellt in verschiedenen Themengebieten, sodass wir dann also zuordnen konnten, ob das jetzt traurige Situationen beim MSV sind, wie zum Beispiel Abstiege oder ob es jetzt die Fans sind in der Kurve, ob es ein NLZ ist, ob es die Mannschaft hinter der Mannschaft ist. Also da haben wir verschiedene Bereiche und haben denen die Bilder zugeordnet und die restlichen 570 Bilder werden über einen Beamer, über drei verschiedene Beamer in einzelnen Filmsequenzen gestellt. Und da wollen wir halt einen anderen Weg gehen, weil wir wollen da auch mal ein bisschen moderner werden. Nicht nur eben halt alte Sachen, Schuhe und Bälle ausstellen, sondern hier mal wirklich Spielszenen oder eben halt Gesichter mal zeigen, die wirklich dann so mit dem MSV auch in Verbindung stehen.
Ein bisschen auch am aktuellen Zeitgeist nagen also.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ich möchte jetzt gerne noch einmal zurückspulen an den Anfang vom MSV-Museum 2017. Das ist ja mega viel Arbeit und da seid ihr ja über die Zeit auch erst reingewachsen. Das hat ja nicht mit diesem Umfang angefangen. Wie kam es überhaupt zu der Idee, wir machen jetzt ein MSV-Museum? Womit ging das alles los?
Los ging das eigentlich 2011, als es ein Museumswochenende gab. Einige werden sich vielleicht daran erinnern, da gab es in der Jugendherberge in Buchholz, nicht eine Jugendherberge, Jugendheim in Buchholz, ein Wochenende, wo verschiedene Sammler des MSVs ihre Sachen mal ausgestellt haben. Und an diesem Wochenende kamen so an die 3500 Leute, war also ein gigantischer Erfolg. Und da ist halt in verschiedenen Richtungen die Idee geboren, wir müssen mal ein Museum machen. Gab dann jede Menge Diskussionen. Bei uns gab es noch den Lizenzentzug. Da hatte also auch keiner dann großes Interesse aus dem Verein. Und ich habe dann irgendwann entschieden, wir machen es jetzt einfach. Ich habe verschiedene Gespräche auch mit dem damaligen Vorstand geführt, weil ich halt einfach auch den Schulterschluss mit dem Vorstand haben wollte, weil wir sind ja ein eigenständiger Verein. Wir sind ja keine Abteilung vom MSV. Sind also somit finanziell komplett unabhängig. was Vor- und Nachteile hat, keine Frage. Aber wichtig war für mich immer von Anfang an, dass der MSV immer Ja dazu sagt, zu dem, was in dem Museum passiert. Deshalb haben wir auch heute wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit über die Jahre entwickelt und so eine hervorragende Kooperation. Und dann haben wir 2017 halt mit 12 Leuten das Museum gegründet.
Wie tickt ihr? Was für 12 Leute sind das? Seid ihr irgendwie, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle auch MSV-Fans seid und alle Zebras durch und durch seid. Was wart ihr, was für einen Zusammenhang hattet ihr zum MSV vor dem Museum?
Wir sind alles MSV-Fans. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner. Alles andere ist grundverschieden und das ist einfach das Gute. Wir haben welche, die, ja, ich sag mal, Archivare, Sammler sind. Die sind genauso notwendig wie unsere Historiker oder wie jetzt jemand, der in Hamburg wohnt, der jetzt seit 2023 mit dabei ist. Und ich sag mal, der erste Mensch oder der erste Museumsmensch ist, der abgeworben wurde aus einem anderen Museum und das auch noch ohne Ablöse.
Sehr stark, Top-Transfer.
Genau. Und der arbeitet halt aus Hamburg heraus und den haben wir jetzt so langsam zum MSV-Fan gemacht. Das heißt, okay, also, es ist wirklich komplett unterschiedlich, was da so abgeht.
Aber war der denn vorher schon Fußballer-Feeling wie HSV Pauli? Oder?
Er hat das Pauli-Museum mit aufgebaut. Von daher ist er natürlich immer noch Pauli-Fan, keine Frage. Aber er macht für uns auch viele Berichte im sozialen Medienbereich über den MSV. Also er hat sich da schon mit identifiziert mittlerweile und ist auch der Projektleiter der Ausstellung zum Beispiel, die wir jetzt in der Kobus Kunsthalle haben. Das macht er alles aus Hamburg heraus.
Dann kann man das mit St. Pauli auch nachsehen, wenn er auch was für den MSV mittlerweile macht. Dann.
Also St. Pauli und Duisburg haben ja eine Fanfreundschaft.
Drücken wir mal ein Auge zu. Ja.
Das ist gut.
Also ein bunter Haufen mit viel Arbeit. Und über die Jahre, die ihr jetzt hattet, jetzt seid ihr ja immerhin schon im 2017 bis jetzt achten Jahr. Was ist da dein Lieblingsexponat über die Jahre, was da reingekommen ist? Oder deine Lieblingsgeschichte vielleicht auch?
Ich finde das so klasse. Ich finde das so klasse. Die Frage kriege ich so häufig gestellt. Und für mich gibt es da immer nur eine Antwort. Es gibt kein wertvollstes und schönstes Stück. Weil
das ist aber nicht, was ich hören wollte.
Das war mir klar und das wollen alle anderen auch nicht. Aber man kann da keins rausnehmen. Weil das ist das Schöne, wenn man sich wirklich mal reinkniet in Museumsarbeit und wenn man dann auch noch einen Verein wie den MSV nimmt, der jetzt nicht, ich sag jetzt mal wie in Bayern München, sagt, ich habe hier 25 DFB-Pokale und die kann ich mir alle angucken und jeder ist schöner wie der andere. Ja. Nein, wir haben Geschichten. Wir haben Geschichten, die wir erzählen.
Hört ihr das, Bayern München? Wir haben Geschichten, nicht so langweilige Blechpokale.
Genau, wir haben Geschichten und da ist jede Geschichte für sich einfach einzigartig. Ob das jetzt die Vizemeister sind, die ihre eigene Geschichte haben, aber auch die 70er Jahre, die erfolgreich waren mit UEFA Cup, UI Cup und was weiß ich nicht alles. Die ganzen Pokalfinals, die wir haben. Alleine die Geschichte, wie Dietmar Hirsch zum MSV gekommen ist mit seiner Vergangenheit, ist auch eine Geschichte. Und das sind alles Sachen, davon leben wir im Museum. Und da gibt's keine, die man herausnehmen kann. Also gibt's nicht.
Okay, es tut mir leid. Ich habe versucht, es zu entlocken, ob es irgendwie, weiß ich nicht, die goldenen Handschuhe von 1902 oder so gibt.
Ja, das wäre nicht schlecht, wenn wir die hätten. Aber
dann müsst ihr vielleicht, wenn ihr selber mal ins Archiv geht, euch euer eigenes Lieblingsexponat suchen. Ihr könnt dann ja unter der Folge hier, müsst ihr dann runterscrollen bei Instagram oder Facebook und dann könnt ihr ja kommentieren, was euer Lieblingsexponat ist. Vielleicht wart ihr auch schon mal im Archiv oder wart in der Ausstellung oder habt da euer Liebling. Könnt ihr ja gerne drunter schreiben.
Ja.
Kein Exponat, aber eine Auszeichnung, um die sich hoffentlich viele Leute streiten, ist ja dann die Michael-Beller-Medaille, die verleiht ihr ja seit 2021.
Mhm.
Michael Beller, ich habe mir kurz, der Name war mir im Programm, ich habe mir aber auch nochmal, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, angeschaut, wer das ist. Aber erzähl du doch erstmal, wer Michael Beller ist.
Michael Beller ist halt eine Legende auch bei uns. Ist meistens immer, wie einige andere auch, immer so ein bisschen im Schatten vom Ennard Dietz. Klar, logisch, Ennard als Nationalspieler, als Europameister ist natürlich die Lichtgestalt, sage ich mal so schön, beim MSV. Aber es gibt eben halt auch andere Spieler, die auch eben halt ihre Verdienste haben. Und wir haben halt einfach überlegt, als Michael 75 Jahre alt wurde, wie können wir ihn denn mal ehren? Das war einfach so ein Grundgedanke, einfach so beim Bierchen mal gequatscht und da ist uns eben halt das Thema Michael Beller Medaille eingefallen.
Michael Beller Medaille. Michael Beller für den MSV gespielt von 64 bis 78 und nur für den MSV gespielt in seiner ganzen Karriere, für keinen anderen Verein, eine sehr treue Seele. Auch bis heute habe ich bei euch auf der Seite gelesen, außer während Corona, aber bei jedem Heimspiel bis heute immer noch. Also bleibt dem Verein auch über die Karriere hinaus treu. Ja. 405 Bundesliga-Einsätze, 37 DFB-Pokaleinsätze, viermal sogar Älteren unter euch werden sich erinnern, UEFA-Cup noch gespielt. Und 4 Länderspiele eben für Deutschland gemacht. Und der Hammer dabei ist, als Linksverteidiger oder Abwehrspieler generell in der ganzen Karriere 6 gelbe Karten. Kein Gelb-Rot, kein Rot. Und ich habe zum Vergleich, damit auch die Jüngeren unter uns das einordnen können, da zähle ich ja auch zu, mal kurz die Statistiken von Philipp Lahm mir auch angeguckt, weil es bei dem ja auch immer so hieß, der war ja auch ohne rote Karte und so ein sehr fairer, sauberer Abwehrspieler. Stimmt auch, will ich gar nicht kleinreden, aber hatte als Vergleichswert in 586 Bundesligaspielen für Stuttgart und Bayern 44 gelbe Karten und in seinen 113 Länderspielen 11 gelbe Karten. Also Michael Beller, ein sehr fairer Abwehrspieler. Und die Fairness auf und neben dem Platz, die ist ja auch für euch ein Motiv gewesen, ihm diesen Preis zu widmen. Und das spiegelt sich ja auch in den Projekten wieder, die ihr sucht. Ne? Was für Projekte sind das?
Ja, also wir sagen, also die Michael-Beller-Medaille wird an jemanden verliehen, der um den MSV herum sich ehrenamtlich besonders ausgezeichnet hat durch jahrelange Arbeiten für bestimmte Gruppen oder auch bestimmte Szenen. Und das soll halt einfach auch dann in einer Ehrung sich widerspiegeln, dass man einfach auch die Leute wiederum, die ohne große Publicity ihre Arbeit machen, aber eine sehr, sehr wertvolle Arbeit machen, dass die halt einmal mal an einem Tag auch ein bisschen ins Rampenlicht kommen. Also das ist so ein bisschen der Sinn und Zweck dahinter.
Die Stars sind immer die Spieler und ist ja ähnlich wie mit den Fotografen. Alle, die im Hintergrund arbeiten, die stehen dann halt im Schatten der Mannschaft. Was für Projekte waren denn in den letzten Jahren so die gewonnen haben, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann?
Also wir haben ja seit 2021 4 verschiedene Preisträger. Die erste war die Marion Schübel, mittlerweile jetzt im Fan, ist Fansprecher praktisch und hat ja in der Vergangenheit sehr, sehr viel für die Fans getan, was die Auswärtsfahrten betrifft, was eben halt auch viele andere Engagements betrifft, was sie gemacht hat. Dann hatten wir den Helmut Golz, der sehr, sehr lange in der Jugend tätig war, als Jugendtrainer, ehrenamtlich und hat dort sehr viel gemacht. Und dann haben wir die beiden Gruppierungen Zebra Kids, dürfte auch mittlerweile jedem bekannt sein, welches super tolles Engagement die haben, und eben halt auch Zebra FM. Auch da oft mittlerweile ein bisschen verkannt, meiner Meinung nach. Zebra FM wird mittlerweile sehr oft als Internetradio des MSV betrachtet, aber ist nach wie vor das Blindenradio.
Ja.
Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Das ist der Ursinn dieser Gruppierung oder dieser Veranstaltung, eben halt den Blinden im Stadion die Reportage beizubringen. Und dass das natürlich so toll sich weiterentwickelt hat, ist natürlich klasse, ist ein schöner Nebeneffekt. Aber das sind halt solche Gruppierungen, die machen das alles ehrenamtlich. Auf gut Deutsch, sie reißen sich den Arsch auf für das, was sie tun. Und da finden wir, ist das absolut gerechtfertigt, da auch mal geehrt zu werden.
Über die Arbeit vom Zebra FM, vom Blindenradio, vom MSV, könnt ihr auch mehr hören noch in einer Folge von uns. Die ist irgendwann im letzten Herbst rausgekommen, meine ich. Da könnt ihr auch nochmal reinscrollen. Ich packe euch das auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachhören, wie deren Arbeit aussieht. Und das ist echt, Tim hat die Folge gemacht und das ist echt nochmal ganz anders, wenn du wirklich auch Leuten, die nicht nur das im Radio hören, sondern auch an sich vielleicht gar nicht wissen, wie so ein Fußballspiel aussieht, weil die das niemals die Gelegenheit hatten, das mit eigenen Augen zu sehen. Das ist echt eine Kunst, ne? Und es ist im Fernsehen schon total schwierig bei den Kolleginnen und Kollegen, die das da machen. Aber wenn man die Ebene Bild gar nicht hat und vielleicht auch gar nicht den Zugang dazu hatte, ist das echt Spitzensport, so ein Spiel zu kommentieren. Deswegen spannende Einblicke und freut mich auch, dass dieses Projekt ausgezeichnet wurde. Absolut verdient. Für dieses Jahr steht die Auszeichnung ja noch aus.
Genau.
Bis am 4. Mai soll das ausgezeichnet werden.
Ja.
Bis zum 20. April kann man sich jetzt noch bewerben.
Ja.
Wie läuft die Bewerbung ab? Wie kann ich da Namen in den Ring werfen.
Relativ einfach. Einfach derjenige, der ausgezeichnet werden soll, ob es eine Person ist, eine Gruppierung ist, was auch immer, einfach bei uns Richtung info@msv-museum.de den Namen aufschreiben, der ausgezeichnet werden soll, aber eben halt auch eine Begründung. Also es reicht nicht, ich kriege dann manchmal unter einem Facebook-Eintrag ihren Namen zugeschmissen oder per WhatsApp. Das berücksichtigen wir auf gar keinen Fall. Also wenn, dann muss da auch eine vernünftige Begründung sein. Wir werden dann auch um den 4. Mai herum das Heimspiel nehmen, um die Auszeichnung zu verleihen und vielleicht da auch nochmal den Schulterschluss, warum der 4. Mai. Es ist 0405, das sind die 405 Spiele, die der Michael Beller für den MSV gespielt hat.
Ja, okay. Also es ist nicht nur wegen dem Spieltag, sondern auch gezielt auf den Spieltag dann Anfang Mai. Okay, also, witzig. Ihr habt's gehört, wenn ihr also jemanden kennt aus der Fanszene oder der sich um den Verein engagiert, wo ihr denkt, das wäre mal echt verdient, dass der die Michael Beller Medaille erhält, dann wisst ihr jetzt, wie es geht. Eine Mail schreiben, begründet das, nehmt euch dafür auch Zeit und lasst eure Leute, die sich rund um den Verein engagiert machen, glänzen. Und dann bekommt ihr hoffentlich viele, viele Vorschläge für den Preis. Und dann wird die Entscheidung ja von der Jury gefällt. Da sind bist du drin mit deinen beiden Vorstandskollegen vom MSV-Museum.
Thomas Heine, Ulrich Schirmer und ich.
Ja. Der Christian Stiefelhagen aus dem MSV-Vorstand, dem aktuellen. Und ja auch Michael Beller selber. Dann setzt ihr euch zusammen und sucht aus, welche vorgeschlagene Person, welches Projekt diese Auszeichnung am ehesten verdient. Was sind da so die Kriterien, auf die ihr genau schaut? Und ist das nicht total schwierig, sich da zu entscheiden?
Ja, es ist manchmal sehr schwierig. Deshalb wird es auch von Jahr zu Jahr nicht einfacher und wird auch ein etwas längeres Gespräch dann immer werden, weil wir einfach wirklich genau sehen wollen, dass das mit dem Engagement so wirklich auch stimmt, was derjenige, der eben halt das empfohlen hat, dass wir dann einfach auch mal noch mal ein bisschen recherchieren, in uns gehen, der eine mal rechts und links hört und so weiter. Und dann gibt es eben halt eine ganz demokratische Abstimmung. Das heißt also, wenn wir sehr viele Vorschläge haben, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel 20 Stück, was super klasse war, haben wir dann eben halt gesagt, okay, jeder hat jetzt 2 oder 3 Stimmen und dann gucken wir, wer eben halt die meisten Stimmen hat und der gewinnt dann halt.
Also, ihr habt's gehört, ihr wisst, wie es läuft. Ich wünsche euch natürlich, dass es auch viele Bewerbungen gibt und drücke allen, die ein Projekt einreichen, natürlich trotzdem die Daumen und finde das cool, wenn sich Leute rund um den Verein engagieren. Und ich danke euch an der Stelle schon mal für eure ganze Arbeit mit dem MSV-Museum. Das ist ja echt nicht ohne ehrenamtlich so viel Zeit da reinzustecken und dann auch noch drauf zu gucken, wer sich noch verdient macht und auch andere Leute lobend hervorzuheben mit der Medaille. Vielen Dank und Respekt für diese Arbeit.
Vielen, vielen Dank für die Komplimente. Gebe ich mir gerne weiter an mein Team. Und an die Zuhörer draußen, wer Lust und Spaß hat, mitzuarbeiten, ihr seid herzlich willkommen.
Dann schulde ich euch jetzt nur noch einen Ausblick auf Freitagabend. Es ist großartig. Wir haben schon wieder ein Freitagabendspiel um 19.30 Uhr. Alle Leute, die einer Arbeit oder einem Leben nachgehen, freuen sich. Aber immerhin spielen wir zu Hause gegen den FC Bocholt. Was ist so dein Gefühl zum Spiel?
Ja, Bocholt hat natürlich eine Vergangenheit mit dem Didi Hirsch, von daher und auch dem Hinspiel, was ja auch sehr stark umkämpft war. Ich denke, die werden auf jeden Fall mit ordentlich Zuschauern kommen, was uns dann wieder freut, damit die Arena mal wieder ein bisschen voller wird. Also ich hoffe, dass wir doch schon die 20 plus X knacken können, weil wir fahren jetzt ein auf die Zielgerade und wir brauchen im Grunde genommen jede Unterstützung der Fans, damit wir wirklich jedes Spiel gewinnen. Weil so verrückt wie die Liga ist, weiß man am Ende nicht, wie viele Mannschaften überhaupt noch da sind. Deshalb müssen wir einfach jedes Spiel gewinnen. Also wird auch sicherlich kein einfaches Spiel, aber ich denke, wir spielen zu Hause in unserem Wohnzimmer und da sollte nichts anbrennen.
Ich glaube das auch mit dem schwierigen Spiel, aber es war Rödinghausen auch und da haben wir eben auch bewiesen, dass wir es hinbekommen. Bocholt kommt mit 3 Siegen und 2 Unentschieden aus den letzten 5 Spielen und 1 Unentschieden davon war eben auch gegen Gladbach 2, ein 2-2 rausgeholt. Deswegen auf jeden Fall Vorsicht geboten. Die haben auf jeden Fall die Chance, uns da oben echt zu ärgern, auch wenn die aktuell selber nur auf Platz 10 stehen. Das heißt gerade wirklich gar nichts mit der Tabelle. Die Tabelle ist sowieso dieses Jahr nicht sonderlich aussagekräftig. Wir würden gerne so ein Ergebnis wie im Hinspiel nehmen. Da haben wir 4-2 gewonnen. Wir könnten es aber ein bisschen früher zuschnüren, das Paket. Im Hinspiel war es so, dass wir zweimal in Führung gegangen sind und Bocholt dann jeweils ausgeglichen hat. Und dann ist mir der Begriff Regiokusen in den Sinn gekommen, weil der MSV wie in der Hinrunde in vielen Spielen erst ganz spät dann den Sack zugemacht hat, in der 88. und in der 98. dann mit dem 4:2 die beiden Siegtreffer erst geschnürt, auch ewig lange Nachspielzeit gehabt, was wir, finde ich, also auch diese Saison bisher echt oft hatten. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Wir wissen, wie wir gegen Bocholt gewinnen können. Ich hoffe, das passiert dieses Mal ein bisschen früher als erst, so kurz vor Schluss. Machen wir einfach früher das Ding fertig und dann marschieren wir weiter in Richtung Aufstieg, Richtung Saisonende. Wir sind da ja optimistisch. Und meinst du, dass dann diese Saison, Volker, diese MSV-Regionalliga-Saison ein für alle Mal abgehakt werden und in eurem Archiv in die Ecke gestellt werden kann?
Also wir hoffen, dass wir sie bei uns archivieren können und nie wieder hervorziehen müssen. Also wer bei uns, egal wer es ist, nicht daraus gelernt hat, was in den letzten 2, 3, 4 Jahren nicht gut gelaufen ist, ja gut, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Wir sind auf dem richtigen Weg, läuft alles super. Von daher nach vorne gucken und nicht nach hinten. Für das Hinten, das machen wir bei uns im Museum, und nach vorne gucken alle an.
Also nach hinten gucken im MSV-Museum, das war der Vorstandsvorsitzende Volker Baumann hier im Streifendienst. Ihr kommt gut durch die Woche, viel Spaß am Freitag im Stadion gegen Bocholt. Ich bin natürlich auch da, vielleicht ist Tim bis dahin ja auch wieder so weit, dass der in der Kurve stehen kann. Nächste Woche dann der Podcast auch aller Voraussicht nach wieder mit ihm. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank dir, Volker, und ja, bis bald. Ich werde dem Streifendienst nicht fernbleiben.
Vielen Dank und Gruß an alle Hörer.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.